Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. In dieser Woche erscheint das Buch eines palästinensischen Schriftstellers und Politikers, sein Buch von Atef Abu Saif. Das ist ein Tagebuch aus dem Gaza-Krieg. Atef Abu Saif hat diesen Krieg seit dem 7. Oktober miterlebt. Und was er davon erzählt, darum geht es gleich hier in der Lesart. Es soll Fortschritte geben bei den Verhandlungen über eine Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Kairo. Das hat heute Vormittag das ägyptische Staatsfernsehen berichtet. Die Vermittler bei diesen Verhandlungen wollen eine Freilassung der immer noch 130 Geiseln aus der Hand der Hamas erreichen, noch vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan in einer Woche. Und dafür sollen die Kämpfe im Gazastreifen für 6 Wochen unterbrochen werden. Wir wollen jetzt auf ein Buch eines Autors schauen, der aus palästinensischer Perspektive über den Krieg in Gaza schreibt. Das ist der Schriftsteller und Politiker Atef Abu Saif. In dieser Woche erscheint sein Tagebuch aus Gaza in einer englischen Ausgabe. Don't Look Left, also schau nicht nach links, heißt dieses Buch. Mein Kollege Martin Gerner hat dieses Buch gelesen, wie er überhaupt sehr viel liest über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Guten Tag, Herr Gerner.
Guten Morgen.
Stellen Sie uns den Autor doch bitte erstmal vor. Was für ein Schriftsteller, was für ein Politiker ist Atef Abu Saif?
Ja, eine schillernde Persönlichkeit, gemessen an der arabischen Literaturszene, in der er doch relativ bekannt ist. Er hat 5 Romane geschrieben. Er ist der Autor 2 Kurzgeschichtensammlungen. Er hat Theaterstücke verfasst. Er ist regelmäßig Kolumnist und kommentierend, nicht nur für Nahostzeitungen und Zeitschriften. Der ein oder andere hat ihn möglicherweise zu Beginn dieses Nahostkrieges im Spiegel, in Le Monde, in The Guardian gelesen, wo er Exzerpte dieses Buches vorgestellt hat und andere Kurztexte essayistischer Natur. Von ihm ist 2015 ein erstes Gaza-Tagebuch erschienen. Damals, 2014, gab es einen weiteren Gaza-Krieg. Das ist auch in deutscher Übersetzung vorliegend und ist das Frühstück mit der Drohne von einigen Kritikern als ein Klassiker der Kriegsliteratur benannt. Es finden sich Vorworte von Noam Chomsky in einigen seiner Werke, also der Ikone der US-Friedensbewegung. Schillernd aber auch deshalb, weil er eine politische Tätigkeit hat. Er ist, Sie haben das angedeutet, amtierender Minister für Kultur in der palästinensischen Autonomiebehörde. Jetzt habe ich mich gefragt, was macht man da? Fragen wir uns wahrscheinlich alle aktuell. Also er erstellt aktuell zum Beispiel ein Inventar, einen wissenschaftlichen Bericht zusammen mit internationalen Organisationen für Kulturschutz über die Anzahl und Ausmaße der zerstörten Archive, Bibliotheken, Universitätsbibliotheken, Museen, auch getöteter Mitarbeiter dort, um ja eventuell durch Quellenbelege dies auch noch völkerrechtlich relevant zu machen, sofern es dazu kommt.
Und dieses Buch, ich habe es gesagt, das ist ein Tagebuch aus dem Gaza-Krieg, Don't Look Left. Wie oder was erzählt er jetzt aus diesem Krieg in dem Buch?
Erzählt eigentlich wie eine Dienstreise. Er ist zwar aufgewachsen und geboren in Gaza, in Jabalia, in dem Flüchtlingslager, und ist aber die letzten Jahre wegen der Tätigkeit für die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah wohnend und ist eigentlich zu einer Dienstreise auch am 7. Oktober dort gewesen mit seinem Sohn Yasser und gerät also in diesen Krieg. Er hat Schwiegereltern und Brüder und Schwestern in Jabalia und wir werden Zeuge über seine Beschreibung. Das sind 85 Tage in 85 konsumierbaren Kapiteln, wie er eigentlich seine Heimat, sein Heim verliert, zum Kriegsflüchtling in der eigenen Heimat wird, mit einem Eselskarren dann in dieser kurzen, wir erinnern uns, Ende November gab es eine kurze Feuerpause, in dieser Feuerpause mit einem Eselskarren nach Rafah in die Nähe der ägyptischen Grenze sich begibt, wo er dann auch das Glück hat, ausreisen zu können. Das Ganze natürlich, und das ist ihm bewusst, und das kennen wir auch aus dem anderen großen Krieg aktuell in der Ukraine, wie verarbeitet man solche frischen Eindrücke? Kann man überhaupt, also wir erinnern uns an Autoren nicht nur aus diesen beiden Kriegen, dass eine Ohnmacht, eine Unfähigkeit zu schreiben manchmal parallel mit solchen Kriegen einhergeht. Wir haben ein O-Ton vorbereitet, wo ich ihn befragt habe zu Motivation und Inhalt, wie er das sieht aus seiner Sicht. Vielleicht können wir da mal reinhören.
Das tun wir.
was not meant to be a literary text. It was meant to be like a testimony of life, that those people, that nobody hears of, by the way, their lament and sorrow and grief, when they see their beloved.
Ich bin ohne eine literarische Absicht an das Buch rangegangen. Ich wollte vor allen Dingen Zeugnis ablegen über die Leben der Menschen, ihre Schicksale, von denen niemand gehört hat, über Trauer und Leid von Menschen, deren Angehörige vor ihren Augen in Stücke zerrissen werden und die dem ohnmächtig zuschauen müssen.
But I'm happy to see my friends in the book. I'm happy to see my streets, the alleys of the camp where I live, because everything is destroyed now. So this book is kind of the memory that was not lost. When the place is lost.
Ja, er sagt, oft kamen Nachbarn zu mir in Rafah und baten mich, ihre Geschichten aufzuschreiben. Sie wollten, dass jemand die Namen der Sterbenden hört und nennt, bevor jegliche Erinnerung ausgelöscht ist. Und was wir eben noch gehört haben, sagt er, er weint darüber manchmal. Aber er sagt, das Buch ist ein Gedächtnis für einen Ort, den es nicht mehr gibt. Nur die Erinnerung lebt fort. Also einerseits privilegiert, welcher Autor hat schon Menschen, die ihm zu ihm kommen und ihm die Geschichten erzählen, aber vor dem Hintergrund der Tragik und der Schwere erfahren wir hier eigentlich über das Entstehen von Literatur in existenziellen Momenten. Mhm. Ich würde sagen, es geht sehr viel um Conditio Humanae und eigentlich der Kern dessen, was existenzielles Leben ausmacht. Der Chronist des Augenblicks, der Chronist des Überlebens.
Und ist das dann, wenn er diesen Auftrag bekommt von den Menschen, die zu ihm kommen und sagen, schreib die Namen auf, erhalte die Erinnerung an die Menschen, die hier sterben, ist das Buch dann so etwas wie eine Litanei dieser vielen Tode?
Der Tode, aber auch des Lebens und des Überlebens. Das ist vielleicht auch das Spannende an diesem Buch, dass man, er stellt ja seine Nachbarn vor, das Café, in das er geht, solange er noch gehen konnte. Wir kriegen Namen und Personen und Gesichter, soweit es eben geht, konkret geschildert. Das ist vielleicht nicht wenig in diesem Konflikt, denn vergessen wir nicht, wir sind eigentlich in einer Realität, wo immer noch Militärzensur herrscht und auch freie Quellen wenig zugänglich sind. Insofern ist, so subjektiv und persönlich es ist, ist das ein seltener und erster Ansatz, diesem Krieg aus palästinensischer Weise ein Gesicht zu geben.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass es ein älteres Buch gibt von Atef Abu Saif, Frühstück mit Drohne, 2015, eben auch auf Deutsch erschienen, im Zürcher Unionsverlag, auch ein Kriegstagebuch. Würden Sie sagen, oder wie würden Sie sagen, wie ergänzt dieses ältere Buch den Blick aufs Heute?
Es ist für mich beim Lesen, und ich habe die beiden Bücher parallel gelesen, frappierend ähnlich auf der einen Seite, obwohl natürlich in 10 Jahren auch dieser Krieg rein technologisch eine neue Dimension erfahren hat. Aber die Drohne ist, auch wenn er sie subjektiv wahrscheinlich heranzoomt, literarisch aufbaut, die Drohne ist tatsächlich so präsent wie auch in diesem Krieg jetzt. Vor allen Dingen spannend ist aber die Suche nach Orientierung literarisch in dem, was Leben und Überlebensmuster sind. Also man weiß ja nie, er weiß nie, wo es einschlägt. Das kann jederzeit sein. Und trotzdem ist es spannend zu lesen, wie schafft ein Mensch sich Orientierung, Halt auch im Chaos. Ein Schein von Prinzipien, über die er schreibt, dass er sich danach manchmal so lächerlich wie wichtig vorkommt. Denn ohne einen Halt, eine Orientierung im Chaos, und sei sie imaginär, ist es schwer zu überleben. Zu diesem existenziellen Moment vielleicht noch ein Zitat, das ich aus diesem Buch jetzt mal vortrage. Den Tod zu sehen, ihn zu berühren, seinen Speichel zu riechen, ihn in den Händen zu spüren, um dich herum, an jeder Straßenecke, seiner Rohheit, seiner Gewöhnlichkeit, seiner Gnadenlosigkeit zuzusehen, dabei zu sein, wenn zerfetzte Körper gestapelt werden wie Prüfungsbögen am Ende eines Schuljahres, wie zerrissene Briefe eines zurückgewiesenen Geliebten, wie die Papierstöße in der hintersten Ecke eines bankrotten Geschäftes. Hier ein Bein, dort ein Arm, ein Auge, ein abgetrennter Kopf, Finger, Haar, Gedärme. Nichts gehört noch zusammen, dem Tod nah zu sein, der Leben die Schönheit entreißt, ja alles Leben mit einem Taschenspielertrick in seine Gewalt bringt. Zitat Ende. Also die Kraft zu schreiben, das ist vielleicht noch diese Rückseite der Medaille. Im nächsten Moment schreibt er über die Hoffnung. Da fasse ich jetzt nur mal zusammen. Seine Quintessenz ist, trotzdem bleibt einem in allem die Hoffnung, auch gegen F-16, Drohnen und Panzer. Er schreibt, die Hoffnung ist deine einzige Waffe, lass sie nicht los.
Dieses Buch Don't Look Left, das erscheint jetzt in dieser Woche in einer englischen Ausgabe. Damit erscheint dieses Tagebuch erstmals. Haben Sie etwas in Erfahrung bringen können, ob es auch eine deutsche Ausgabe geben soll?
Vorerst ist das nicht geplant. Ich habe den Unionsverlag, der sein altes Werk übersetzt hat, das gefragt und habe nicht so richtig eine Antwort bekommen. Aber eine Antwort bekommen habe ich vom englischen Verlag, der interessanterweise das Buch in 11 Ländern die Rechte schon verkauft hat. Unter anderem in EU-Ländern wie Spanien, Portugal, in den USA, Indien, Japan. Aber deutsche Verleger haben bisher eine Absage ihm erteilt. Das mag daran liegen, dass sich Atef Abu Saif etwas schwer tut, den Angriff der Hamas auf Israel am Anfang dieses Buches klar auszusprechen. Da kann man jetzt spekulieren, wir würden das erwarten, es würde es ihm wahrscheinlich auch leichter machen, fehlt aber in diesem Buch und das mag der Grund sein dafür, dass der englische Verleger schreibt, die deutschen Verlage sind kompliziert, seriöse Redakteure haben gesagt, sie wollten sich nicht einmischen, unparteiisch bleiben, das sei ihnen zu kompliziert. Also da kriegen wir eine Ahnung davon, dass die deutsche Debatte nochmal einen ganz anderen Blick leistet auf diese Literatur, die anderen zumindest vom Kauf der Rechte erstmal konsumierbarer erscheint.
Das heißt, was meinen Sie damit? Er scheut sich davor, den Angriff der Hamas auf Israel klar auszusprechen. Erwähnt er diesen Angriff überhaupt?
Das ist die Leerstelle, würde ich sagen. Also im Französischen gibt es ja in der Schule Bewertungen und eine Bewertung für die Note 4, glaube ich, heißt peut mieux faire, kann besser machen. Also das würde man doch hier gewünscht haben, dass er Ursache und Folge klarstellt. Aber wiederum, wenn man weiß, dass Atef Abu Saif von der Hamas ein- oder zweimal, wenn die biografischen Angaben stimmen, krankenhausreif geschlagen wurde, dass er ähnlich wie andere Autoren nicht zum Mainstream und eine Randposition des Dialoges vertritt, dann ahnt man auch, dass das möglicherweise mit Gefahrenmomenten zu tun hat für ihn oder mit Erwägungen in der Hinsicht möglicherweise, die wir hier gar nicht in der Lage sind zu denken.
Das Buch von Atef Abu Saif, Don't Look Left, ein Tagebuch aus dem Gaza-Krieg, erscheint in dieser Woche in einer englischen Ausgabe. Ich habe mit Martin Gerner über dieses Buch gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. In gut 3 Monaten wird die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland beginnen. Was Lyrik, was Gedichte mit Fußball zu tun haben, zum Beispiel bei Fangesängen oder Fanschalsprüchen, das sollte gestern Thema sein beim Brecht-Festival in Augsburg bei einer Veranstaltung im Kulturprogramm zu dieser Europameisterschaft. Das hat schon begonnen. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat dieses Sport- und Literaturereignis gestern als Schirmherrin eröffnet und für uns war Andi Hörmann dabei.
7 tiefe Töne auf dem E-Bass in endloser Wiederholung, ein stampfender Beat auf der Kickdrum und dazu gegrölte Gesänge der Fans. Ist das Stadion Poesie?
All diese Stadionrufe, Gesänge ohne Rhythmus sind die nichts. Und das hat natürlich die Lyrik auch. Also der Wiedererkennungswert oder diese Rhythmik, die sich dann in der lyrischen Sprache ergibt.
Stadionpoesie war der etwas irreführende Titel einer Veranstaltung am vergangenen Samstag in Brechts Kraftclub. Der Zentrale des diesjährigen Brecht-Festivals in Augsburg. Gesang gab es keinen. Dafür kommentierte Workouts und Lyriklesungen zum Thema Sport und Poesie. Unter dem Motto Fit for No Future ging es für den Festivalleiter Julian Warner dieses Jahr um das Trainieren im weitesten Sinne.
Nicht um sich selbst zu optimieren, sondern einfach auch, was bleibt uns zu tun? Ja, wir müssen irgendwas im Hier und Jetzt tun, um dieser Zukunftslosigkeit zu begegnen.
Eindruck schinden, Leben retten. An der Ampel, die rot ist, flexe ich meine Muskeln, die hart sind, bis mindestens ein Vater seinen Motor abwürgt und er sich eine Frage stellt, die fresh ist.
Die 1988 in Klagenfurt geborene Barbara Juch, Autorin, Künstlerin und Dozentin für kreatives Schreiben an der Universität für angewandte Kunst Wien, war eingeladen, um aus zwei ihrer Publikationen zu lesen, dem Lyrikbüchlein Barbara und dem Essay Sport. Das Schreiben und das Sporteln denkt sie in ihrer Kunst zusammen.
Weil ich schon bemerkt habe, dass Sport irgendwie so ein Thema ist, was oft von der Kunst so weggehalten wird. Das heißt, eine ganz andere Praxis. Man müsse sich wie so entscheiden. Man ist entweder Sportler, Sportlerin oder man ist Künstlerin.
Es wurden keine Fangesänge oder Fanschallsprüche auf der Veranstaltung Stadionpoesie auf ihre poetische Qualität untersucht, sondern vielmehr der Sport durch die literarische Brille betrachtet. Welche poetische Ästhetik steckt in der sportlichen Praxis?
Es geht um eine kontinuierliche Auseinandersetzung, um das immer wieder tun, um das immer wieder sich mit der Sprache auseinandersetzen. Und durch dieses immer wieder kommt man ja überhaupt in eine eigene Sprache rein. Man sucht ja vielleicht wirklich eine Eigenart, einen Eigensinn oder etwas, was nur meine Sprache kann, sozusagen.
In Brechts Kraftclub wurde neben der Bühne die letzten 10 Tage in einem Boxring ganz im Zeichen des Festivalmottos Fit for No Future fleißig trainiert. Zur Veranstaltung Stadionpoesie stand dann die Staatsministerin Claudia Roth als Schirmherrin mit dem Festivalleiter Julian Warner im Ring und hat das Event als Beitrag zum Kunst- und Kulturprogramm zur UEFA Euro 2024 eröffnet. Ein Wahlkampfsport mit Brecht-Bezug.
Hat nicht Bernd Brecht? Der hat ja auch übers Boxen geschrieben.
Ah.
Ich bin mir nicht sicher, hat er selber geboxt? Ich glaube nicht, oder?
Fasziniert, aber da kommen wir jetzt zu meiner ersten Frage.
Das Boxen war für den Dramaturgen sinnbildlich für den scheiternden Lebenskampf und dem Ringen mit den Klassengesellschaften. Für die eingeladene Autorin Barbara Juch funktioniert das metaphorische Vokabular aus dem Sport ganz hervorragend als Stilmittel poetischer Literatur. Die Kondition, die Ausdauer, das Ziel im Auge behalten.
Das Durchhaltevermögen, das Dranbleiben. Also im Sport, man weiß, okay, man macht Fehler, es läuft nicht, man steht wieder auf und man macht weiter. Diese Fähigkeit auch im Schreiben zu haben, sie nicht wie so unterkriegen zu lassen, das ist schon auch nicht schlecht. Lernt man im Sport.
Das sagt die Schriftstellerin Barbara Juch beim Kulturprogramm zur Europameisterschaft 2024. Zwei Bücher von Barbara Juch sind im Verlagshaus Berlin erschienen. Der Essay Sport und der Lyrikband Barbara.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der französische Soziologe und Schriftsteller Didier Eribon, der hat eins der wirkungsvollsten Bücher der letzten Jahrzehnte geschrieben. Rückkehr nach Reims heißt das. 2009 ist es auf Französisch erschienen, mit etwas Verzögerung dann 2016 auch auf Deutsch. Didier Eribon erzählt in dem Buch von seiner Herkunft aus dem nordfranzösischen Arbeitermilieu, von seiner eigenen Entfernung von dieser Herkunft durch seine akademische Ausbildung. Und er beschäftigt sich mit der Frage, warum so viele in diesem Arbeitermilieu nicht mehr links wählen wie früher, sondern heute die extreme Rechte. Vor allem dieser Teil hat dem Buch sehr viel Aufmerksamkeit beschert. Jetzt erscheint bei uns ein neues Buch von Didier Eribon mit dem Titel Eine Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben. Nico Bleutke hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag, Herr Bleutke.
Hallo.
Diese Arbeiterin in dem Buch, das ist Didier Eribons Mutter und ihr Sterben, ihr Tod, ist das der Ausgangspunkt für das Buch?
Genau, das ist so wie in Rückkehr nach Reims, der Tod des Vaters, der das Sprungbrett ist, von dem aus so eine Art Vergangenheitsrecherche beginnt, ist es nun der Tod der Mutter. Die Mutter ist 87 Jahre, kann das Haus nicht mehr verlassen, ist schon öfter gestürzt, halluziniert auch, denkt sich, da sind Tiere und Menschen in den Schränken, die mit ihr schimpfen und so. Und die Söhne, Didier Eribon und seine Brüder, merken, es geht einfach nicht mehr und beschließen dann, sie in ein Pflegeheim zu geben. Und wie das oft in solchen Fällen ist, die Mutter stirbt dann ziemlich schnell, nach nur 7 Wochen in diesem Pflegeheim. Und das löst bei dem Sohn Didier Eribon eine Kaskade aus Scham und Schuldgefühlen aus, mit der sich dann die Anfangskapitel vor allen Dingen dieses Buches beschäftigen.
Scham hat ja, soweit ich mich erinnere, auch in seinem Rückkehr nach Reims Buch eine große Rolle gespielt. Scham von der über die eigene Entfernung eben von der Familie. Er erzählt also auch in diesem Buch jetzt wieder viel von den eigenen Gefühlen und Einstellungen zu seiner Herkunft.
Na, er macht es wie schon in dem Vorgängerbuch, dass er die eigene Familiengeschichte mit einer Art soziologischen Analyse verbindet. Und natürlich geht es viel um das Verhältnis zu seiner Mutter, das lange Zeit zerrüttet war, aber dann nach dem Tod des Vaters sich gebessert hat. Es ist sehr wichtig, immer sein Aufstieg, Sie haben es erwähnt, das Arbeiterkind aus Reims, das es dann zu einem der bedeutendsten Intellektuellen Frankreichs bringt. Das hatte in dem Vorgängerbuch manchmal was Eitles, das ist jetzt ein bisschen abgemildert. Und er ist überhaupt ein bisschen ausgeglichener, was das Verhältnis zu seiner Vergangenheit angeht. Er merkt, dass der Tod der Mutter vermutlich auch für ihn heißt, dass die letzte Verbindung zur Arbeiterklasse verloren gegangen sein könnte. Und er grenzt sich aber nicht mehr nur ab von seiner Mutter, sondern im Durchreflektieren merkt er dann, dass er eigentlich dank seiner Mutter und in Abgrenzung zu ihr nur der geworden ist, der er heute ist.
Und in dieser soziologischen Analyse, die auch zu dem Buch gehört, wie Sie gesagt haben, womit beschäftigt er sich dort genauer jetzt in dem Buch?
Auch da verschränkt er Persönliches und Allgemeines, indem er die Geschichte der Mutter mit der Pflegesituation in Frankreich ineinander blendet. Die Mutter, die sehr hilfsbedürftig ist, in diesem Heim sich isoliert fühlt und dann tatsächlich den Lebenswillen verliert. Das ist ja ein Krankheitsbild auch. Und das verbindet Eribon mit einer strukturellen Analyse des Pflegebetriebs in Frankreich. Das verallgemeinert er dann auch sehr lustigerweise anhand von Ausflügen in die Weltliteratur. Also gar nicht soziologische Bücher nur, sondern tatsächlich Literatur ist dafür wichtig. Und erwartbar, das ist natürlich in Frankreich wahrscheinlich noch extremer als in Deutschland, ein chronisch unterfinanzierter Betrieb, Pflegepersonal, das abgebaut wurde. Die alten Menschen dürfen, gerade wenn sie im Bett liegen, nicht mehr täglich aus dem Bett, werden nur einmal in der Woche überhaupt irgendwie gebadet oder geduscht. Und er bringt das dann auf Begriffe wie, das sei ein unmoralisches System und institutionelle Misshandlung und Gewalt, die dort herrsche.
Das Buch Rückkehr nach Reims, das hatte ja, ich habe schon ein bisschen angedeutet, das hatte ja eine große Sprengkraft und die vor allem dadurch, dass Eribon gezeigt hat, wie grundsätzlich und radikal die französische Linke die Verbindung zur Arbeiterschaft verloren hat in dem Land. Hat dieses Buch dann mit diesem Thema, würden Sie sagen, eine ähnliche Sprengkraft vielleicht?
Ich glaube, Eribon versucht es, diesem Buch einzuschreiben, indem er zum einen die von Ihnen erwähnten Thesen wirklich exzessiv immer wieder wiederholt und aber in dem letzten Kapitel nochmal diese Pflegesituation auf eine theoretische Ebene hebt. Das wirkt ein bisschen angestückt und überrascht, weil eigentlich ist das Buch vorher schon fertig. Er geht aber sehr schön in philosophische Konzeptionen von Sartre zum Beispiel und zeigt, dass diese Vorstellung existenzialistisch geprägt, dass man einen Entwurf mit dem Leben in die Zukunft macht und im Besitz einer bestimmten Rationalität sein muss, dass das einfach für alte und pflegebedürftige Menschen nicht zutrifft, dass die also nicht mitgedacht werden. Die sind der Schatten, der blinde Fleck in diesen Konzeptionen und das ist für ihn auch der Grund dafür, dass die institutionell ausgegrenzt werden. Er macht sich dann Gedanken über das Problem der Stellvertretung und dass eigentlich jemand für diese Menschen sprechen würde und denkt, das wären dann Intellektuelle wie er. Da kann man sich fragen, ob das vielleicht, wenn es um Lobbyarbeit geht, nicht vielleicht noch direkt politischer sein müsste. Ein bisschen Problem ist schon, dass das alles sehr anhand von Warnungen, moralisierenden Sätzen und so in Fragenform versteckten Appellen funktioniert. Ne?
Aber soweit ich Sie bisher verstanden habe, hat das Buch auch andere Vorzüge neben diesen
Nachteilen. Unbedingt. Das ist dieses Schlusskapitel, was so ein bisschen rausfällt, aber was wirklich sehr intensiv ist. Und er kann ja sehr gut erzählen, wahrnehmungsgesättigt, gleichzeitig ist da Reflexion immer drin. Und es gelingt ihm, die Geschichte seiner Mutter zu zeigen, wie sie im Waisenhaus aufgewachsen ist, mit 14 eine Dienstmagd wurde, Putzfrau, dann in die Fabrik gegangen ist und sich dort politisiert hat. Dann kam dieser große Ruck von links nach rechts und er schönt das Ganze aber nicht, sondern beschreibt auch ihren obsessiven Rassismus, das Fernsehen, welche Rolle das gespielt hat, auch ihren Dialekt. Und was ihm gelingt, ist zum einen, dass er eben diese Thesen, diese Appelle, die er eigentlich gar nicht mehr bräuchte, sehr schön schon erzählerisch dort ausfaltet. Und zum anderen schafft er es, dieses ungeschönte Erinnerungsporträt, also an die Mutter zu erinnern, damit sie weiterlebt, dass er sich in diesem Buch vorgenommen hat, sehr schön auszufalten. Und das hat etwas Großes tatsächlich.
In dem Buch Einer Arbeiterin, Leben, Alter und Sterben von Didier Eribon, das wurde aus dem Französischen übersetzt von Sonja Fink, erschienen ist es im Surkamp Verlag mit 270 Seiten, 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Rezensenten Nico Bleutke.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Ellie Osewald. Ich habe Im Namen des Ordens von Robin G. Hunter gelesen. Das ist ein Buch, nein, das sind drei Bücher gewesen sogar. Ist eine Fantasy-Reihe und es geht um die Konflikte zwischen Menschen und Parawesen. Das sind zum Beispiel Werwölfe, Vampire und andere komische Monster. Ich mag gerne Fantasy-Bücher und das ist so locker und leicht geschrieben, dass man da richtig abtauchen kann. Und mir ging es so, dass ich eigentlich gar nicht aufhören wollte zu lesen. Ich wollte immer weiter wissen, was als nächstes passiert. Also es ist ein schöner Spannungsbogen, nahezu dauerhaft aufrechterhalten. Also ich muss sagen, ich fand es richtig geil. Ich hätte gern noch mehr davon gehabt.
Geiles Buch mit komischen Monstern im Namen des Ordens von Robin G. Hunter. Dahinter steckt hinter diesem Autorennamen interessanterweise ein Autorinnen-Team. Drei Frauen, Lara Lorenz, Ann-Kathrin Karschneck und Sandra Grauer. Ihre Trilogie im Namen des Ordens. Die Bücher sind alle im Bastei-Lübbe Verlag erschienen und für 16,99 pro Band zu haben. Ich habe dich so lieb, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Das ist doch immer noch die überzeugendste Liebeserklärung in einem deutschsprachigen Gedicht, finde ich jedenfalls. Kann aber auch an meinem sentimentalen Verhältnis zu Kachelöfen liegen. Dieses Kachelgedicht von Joachim Ringelnatz, das ist zu hören in einer neuen, sehr umfangreichen Sammlung mit Liebesgedichten, dem Hörbuch Du und ich und du, Liebesgedichte. Mein Kollege Georg Gruber, der hat sich mit dieser Sammlung auf die Suche nach der Liebe gemacht.
Wie beginnt eigentlich die Liebe? Rainer Maria Rilke gibt diese Antwort.
Liebesanfang, o Lächeln, erstes Lächeln, unser Lächeln. Wie war das eines? Duft der Linden atmen, Parkstille hören, plötzlich ineinander aufschauen und staunen bis heran ans Lächeln. In diesem Lächeln war Erinnerung an einen Hasen, der da eben drüben im Rasen spielte.
Erinnerung an einen Hasen. Das passte aber wahrscheinlich nicht für jede Liebe. Ludwig Uhland versucht dieses so besondere Gefühl in eine einfache Regel zu gießen.
Im Sommer such ein Liebchen dir in Garten und Gefild. Da sind die Tage lang genug, da sind die Nächte mild. Im Winter muss der süße Bund schon fest geschlossen sein. So darfst nicht lange stehen im Schnee bei kaltem Mondenschein.
So, einige der hier in dieser Produktion versammelten Gedichte klingen ziemlich schlicht. Auch Christian Morgenstern.
Und was blieb? Komm, schließ die Augen und hab mich lieb.
Oder Joachim Ringelnatz.
Die Löcher sind die Hauptsache an einem Sieb.
Ich habe dich so lieb.
Und auch was Heinrich Heine 1823 oder 24 dichtete, klingt heute nicht mehr so richtig ergreifend.
Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein. Ich schau dich an und Wehmut schleicht mir ins Herz hinein.
Pathos ist weit verbreitet in diesen Reimen, nicht nur bei Friederike Mayröcker.
Trinken kann ich dich nicht und möchte dich doch austrinken mit meinem Mund, weil mich so dürstet nach dir.
Auch Friedrich Schiller trägt ziemlich dick auf.
Wie eine Sonne war sie anzuschauen. Ich stand von fern und wagte mich nicht nah. Es fasste mich mit wollustvollem Grauen, als ich den Glanz vor mir verbreitet sah. Doch schnell, als hätten Flügel mich getragen, ergriff es mich, die Saiten anzuschlagen.
Rund 3 Stunden dauert diese bunte Mischung von Gedichten aus verschiedenen Epochen. Mehr als 100 sind zu hören. Von Goethe über Else Lasker Schüler und Heinrich Heine bis zu Wolfgang Borchert, Ingeborg Bachmann und Rio Reiser, der hier aber leider nicht selber singen darf.
Du warst hier und wir waren frei und die Morgensonne schien.
All das, mal mehr, mal weniger inspirierend, vorgetragen von einer vielstimmigen Riege deutscher Schauspieler und Schauspielerinnen. Darunter Rosa Thormeyer, Samuel Weiß, Hans Löw, Julia Nachtmann, Katharina Thalbach und der Herausgeber der Sammlung selbst, Ulrich Maske, dem es bei seinem eigenen Gedicht die Stimme verschlägt.
Ich liebe deine stolze Stirn und deine kühne Nase, immer vorn im frischen Wind.
Viele der Gedichte sind Klassiker, so wie Goethes Willkommen und Abschied.
Ich ging, du standst und sahst zur Erden und sahst mir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden. Und lieben, Götter, welch ein Glück.
Das stimmt. Und doch wird einem beim Hören dieser Sammlung vor allem eines klar. Wie schwer es ist, dieses Gefühl der Liebe, diesen Zustand des Verliebtseins in zeitlose Worte zu fassen, ohne dass es trivial klingt. Und wie schwer es ist, dann diese Worte auch wirklich angemessen zum Klingen zu bringen. Aber letztlich hat doch Erich Fried recht. Es ist, was es ist.
Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Das neue Hörbuch Du und ich und du, Liebesgedichte. Ulrich Maske hat dieses Hörbuch herausgegeben beim Verlag Goya Lit. Ist das erschienen. 3 Stunden lang können Sie da Liebesgedichte hören.